Allen einen schönen guten Morgen. Wir haben heute den dritten Advent. Wunderbar, was ganz Besonderes. Er kündigt von einer der Ankünfte unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ja, es ist ein Feiertag und dafür gibt es auch Pralinen. Die habt ihr eben gerade bekommen. Die Doro schob euch drei Pralinen rüber, biblische Pralinen. Pralinen sind schmackhaft, besonders wenn sie Nüsse haben. Haben aber auch den Nachteil, dass wenn da so eine dicke Haselnuss da drin steckt, dass man nicht einfach nur so schlucken kann. Man muss kauen. So geht es mit dem Wort Gottes auch. Es ist, ja, wie war das mit Johannes, dem Seher? Er bekam ja so eine Rolle zugeschoben, die sollte er essen. Wie war sein Eindruck? Süß, ja genau, danke, das wollte ich hören. Süß im Mund. War noch ein zweiter Hesekiel früher auch mit der Rolle. Ja, jetzt wisst ihr etwa ungefähr, um wen und was es geht. Haben wir ein paar Notizen gemacht. Also, ihr könnt euch erinnern, mehrere Sonntage sind ins Land gegangen. Wir wissen, es war eine Verkündigungsreihe, ja, und die hat uns hierbei begleitet. 7 Folgen haben wir gewählt, das kleine Büchlein, um dann das letzte Buch des Alten Testamentes besser kennenzulernen. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Malachi, so ist sein Name, steht direkt vor dem Buch Matthäus. Und das wird zum Neuen Testament gezählt, Matthäus. Soweit so bekannt. Und heute soll es um die letzten 3 Verse des Alten Testamentes gehen. Drittes Kapitel von Malachi, die Verse 22, 23 und 24. Man kann es auch, man kann eine Überschrift geben, man kann sagen, das Kommen des Elia. Man kann sagen, der Tag des Herrn. Man kann auch nüchtern sagen, einfach nach anderen Kriterien, Epilog und Ausblick. Ihr könnt irgendwas wählen. Es ist wahrscheinlich eine Summe von allem. Also, am Schluss eines Stückes oder auch eines Werkes finden wir jetzt nicht selten den Epilog. Also das Nachwort, würde man auf Deutsch sagen, Nachwort. Man kann das gerne in der Literatur bei großen Werken oder auch auf dem Theater, auf der Bühne. Ein Prolog, ein Epilog. Und diese Nachrede von Malachi, die hat es wahrlich in sich. Das habt ihr schon ein bisschen geahnt mit diesen sonderbaren, selten gelesenen, besonders aus der Offenbarung, selten gelesenen Bonbons. Biblischer Art. Es ist was für Genießer der Heiligen Schrift. Es lohnt sich da, auch wenn man am Anfang nicht viel versteht oder ich auch nicht alles erklären kann, wirft es nicht weg aus eurem Hirn. Es kommt eines Tages die Situation, und sei es nach Jahrzehnten, dass ihr dann inspiriert wird durch den Heiligen Geist. Ach, so war das zu verstehen. Das geht uns allen so. Es ist ein Wachstumsprozess. Also, Vorgeschichte, Prolog, das bedeutet so viel wie Vorwort. Es ist so, auch bei unserem Malachi, es ist so. Das Vorwort und das Nachwort werde ich ja verstanden, weil es ist so ein Hintergrundgeräusch bedingt, versteht mich jeder. Gut, danke. Ja, man kann auch Vorwort und Nachwort wie so zwei Klammern bezeichnen, benutzen, zwei Klammern, die wie bei einem Bild beispielsweise, einem Gemälde, den Rahmen bilden können. Wir haben demnach ein gerahmtes Thema vor uns. Also nehmen wir nochmals das Vorwort auf, bevor wir zum Nachwort kommen. Herr, schenke das ärmliches Menschenwort zu deinem lebendig machenden und bleibenden Gotteswort in unserem Herzen werde. Amen. Der Prolog umfasst nur Kapitel 1, Vers 1. Schlicht und einfach wenige Worte. Der erste Vers lautet: Ausspruch des Wortes Jahwes an Israel durch Malachi. Punkt. Malachi hatte verschiedene Aufgaben. Eine ganz wichtige, die prophetische Aufgabe dieses Mannes, war, den Boden oder den Engel Jahwes anzukündigen. Und die Person des Propheten verschwindet ganz hinter seinem Dienst, hatten wir ja auch schon herausgearbeitet in den letzten Wochen. Selbst ein Bote Gottes zu sein, Bote heißt auf Hebräisch Maleach, und hängst du noch ein I dran, heißt das mein Bote. Hat auch sehr ähnlichen Klang mit Engel. Im Hebräischen ist er Engel und Angelus Engel, sowohl Bote als auch Engel. Und hier so ähnlich Malach, Engel im Hebräischen. Und ich dachte, was für ein Vorrecht, Gottes Bote sein zu dürfen. Und wie das so bei mir ist und wie das auch bei uns ist. Und wir sind Boten Gottes. Wir sind Boten Gottes, muss man sich ja nochmal sagen. Ja? Ist ja nicht nur jetzt gerade ein prädestinierter Protagonist des Alten Testamentes, einer der 12 kleineren Propheten, der das ist, in spezieller Weise, und seine Kollegen, auch die Großen. Nein, neutestamentlich sind wir auch Boten Gottes, und auch uns hat Gott eine Botschaft anvertraut. Wir hören dauernd Nachrichten, die schlechten Nachrichten, müsste man eigentlich fairerweise sagen, ich sage die neutralen Nachrichten. Sein Evangelium, seine gute Nachricht, seine Botschaft. Und das bedeutet ja nicht nur, dass wir Boten Gottes sein sollen, wenn jemand predigt, wie ich jetzt hier vorne oder hier vorne steht und irgendwas anderes dann auch noch weitergibt. Nun, wir können Boten sein im Bereich, was meint ihr? Naja, unsere Familie. Klar, das sind wir ja auch. Machen wir uns gar nicht oft bewusst, wie autorisiert wir diese Sache angehen dürfen, wenn wir es ernst nehmen. Jetzt haben wir Adventszeit, bieten sich öfters geöffnete Türen, zumindest auf meiner Straße. Bin ich sowieso der Fromme auf meiner Straße bekannt, muss ich vorsichtig sein. Man will ja nicht nur abgesolviert werden, also ich kann auch normal mit den Leuten reden, so ist es nicht. Nachbarschaft. Die Nachbarschaft. Dann hat man über das Jahr über eher einen schnelleren Zugriff, wenn die wissen, naja, der hat ja irgendwas zu Advent zu mir gesagt oder gezeigt oder wie auch immer oder geschenkt. Das kann ein kleiner Door-Opener sein. Gerade jetzt in dieser Zeit, die sind die Leute aufgeschlossener. Wir können natürlich auch Boden sein im Bereich unserer Arbeit, unserer Beziehung, unserer Freundschaft. Wem erzähle ich das? Das wisst ihr alle. Überall hat Gott seine Boden, und ich wiederhole das gerne nochmal. Jeder von uns ist ein Bote hier, wenn er christusgläubig ist. Jeder ist ein Malachi. Und er ist auch berufen. Jeder. Von Gott her, sein Bote zu sein, ein Malachi. Ja. Jeder. Diese Berufung hat ja jeder von uns und wir alle. Der Paulus sagt ja das mal so. Ich glaube, irgendeiner der beiden Korintherbriefe. Wir sind was? 2. Korinther 5. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das heißt, hat man auch im säkularen Bereich. Jedes Land hat seine Botschaft. Ja? Und einer an der Spitze oder mehrere. So sind wir im Ausland Botschafter hier. Das ist ein feindliches Ausland. Nebenbei mal gesagt, wir dürfen uns nicht wundern, was alles passiert in diesen Zeiten. Das ist auch angesagt hier. Wir müssen uns darauf einstellen, in welcher Stellung wir sind und was unsere Aufgabe ist. Botschafter. Was steht im unsichtbaren Schriftzug über dein Leben? Also, Antwort: Mein Bote. Mein Bote, das dürfen wir nie vergessen. Und dann möchte ich noch auf den allerersten Begriff in Vers 1 hinweisen. In der Elberfeld-Übersetzung wird er wiedergegeben mit Ausspruch und in der Luther-Übersetzung mit Last. Sonderbar, sehr diametrale Bedeutung. Dieses erste Wort, das hier steht, ist das hebräische Wort Massa. Und das leitet sich von dem entsprechenden hebräischen Verb ab. Und das besitzt zwei Bedeutungen. Einmal heißt das Verb, das heißt einmal in der Übersetzung, tragen. Tragen. Und in der zweiten Bedeutung, erheben. Erheben. Greift man auf die Bedeutungsableitung erheben zurück, dann würde hier an eine Botschaft zu denken sein, die mit erhobener Stimme verkündigt wird. Als Weisung oder als Aussage. Wenn man Massa hingegen von tragen ableitet, und das ist genauso legitim, beide Möglichkeiten stehen da gleich, dann wäre das erste Wort unseres Prologs wie bei Luther mit Last zu übersetzen. Also dann hieß es die Last des Wortes unseres Herrn, die Last der Herr, die der Herr ankündigen lässt. Und es ist interessant, dass es dieses Wort Massa 27 Mal bei den AT-Propheten gebraucht wird. 27 Mal, und zwar als Einführung von Gerichtsbotschaften. Jetzt sind wir schon bei der Überschrift, der Tag des Herrn. Und könnte dieses Massa ausdrücken, dass die anvertraute Botschaft für den Boten und auch für die Empfänger eine Last sein kann, ja sein wird? Also manchmal legt Gott seinem Boten auch Lasten auf. Nichts Neues, wissen wir alle, die zu verkündigen haben. Und dafür gibt es dann keinen Applaus, es gibt keinen Beifall, es gibt keine Lobpreisstürme dann dafür. Aber auch dieses Wort des Herrn muss unter die Leute kommen. Sie ist trotzdem frohe Botschaft. Ich komme später noch darauf. Und wer hat darunter besonders gelitten? Damals als einer der großen, vier großen Propheten unter dieser Lastbotschaft. Was meint ihr? Vorschläge? Nochmal? Ja, aber in viel größerem Maße. Der wurde gevierteilt später, ja, aber der hat, diesmal nicht, ich meine, der hat über 20 Jahre mit den anderen, er wurde des Hochverrats angeklagt. Wertzersetzung. Der lebte mit den Leuten. Wer hat es gesagt? Jeremia. Sehr richtig. Jeremia war so einer. Jeremia. Aber wisst ihr, die Lasten Gottes sind. Na, ich will kurz was. Sind heilsam, sage ich mal. Ganz kurz ein Kurzbrief hat mich dieser Tage erreicht. Damit es nicht so theoretisch bleibt, vor tausenden von Jahren, die Namen habe ich anonymisiert. Lieber Klaus Sieder, mal noch eine Info kurz vor der Jahreswende. Susanne hat einen Termin beim Hausarzt gemacht am 1. Oktober 2025. Wir waren beide dort. Ich habe in der letzten Zeit mit meiner körperlichen Kraft abgenommen und an Gewicht verloren. Augenschein und Blutuntersuchung ging der Hausarzt schon bald davon aus, dass ich Krebs haben müsste. Er hätte mich am liebsten ins Krankenhaus geschickt. Er schickte mich aber stattdessen zu einer Radiologie, 360 Grad, in Bremerhaven. Die CT gestern ergab dann das deutliche Ergebnis, ich habe Krebs. Das sind ein Ehepaar in Rente, nur zur Aussage. Die rechte Niere ist stark befallen und es gab auch schon Metastasen. Heute Morgen waren wir beim Hausarzt und er konnte uns keine großen Hoffnungen machen, auch und gerade was Weiterbehandlung anbelangte. Mir geht es derzeit noch recht passabel, Schmerzen habe ich so gut wie keine, bin aber schon irgendwie eingeschränkt. Und jetzt kommt eigentlich für mich der Mutmacher in diesem Brief. Deswegen lese ich den jetzt auch so vor nochmal, also die letzten zwei, drei Sätze. Wir, Susanne und ich, wollen diesen irdisch letzten Weg, der vor uns liegt, angehen. Wir wissen, dass Jesus uns führt und leitet. und dann eben auch ans Ziel bringt. Dir eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Im Wissen, Jesus kommt bald. Herzliche Grüße aus Dithmarschen-Heinz. Ja, diese Lastworte, diese Nöte, diese Schmerzen, diese Ängste sind immer noch heilsamer als die leichten Worte der Lüge und des Selbstbetrugs. Diese falschen Propheten mit ihrem, ich will es mal so sagen, Friede, Friede und die Erweckung wird ausgehen von Deutschland und dem christlichen Abendland und wird die ganze Welt ergreifen und sie christianisieren und wir werden sie Jesus zu Füßen legen oder so oder wie auch immer. Verführerische Worte zuerst einmal. Leichte Worte der Zusage, leichte Worte, sie zu sagen. Es sind sogar begeisternde Worte, je nachdem, wie man das auffasst. Und doch nur Lüge. Ich weiß, was ich sage. Lüge. Deshalb haben wir doch das Wort aus Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, so manches, alles. Ach, tatsächlich, ja, stimmt, ja. Alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das heißt, auch die Lasten wie Trauer, wie Schmerz, wie Tränen, jeder kann noch seine Not hierbei stillschweigend hinzufügen, sind von Gott immer, ich betone, immer dazu da, in uns etwas zu bewirken. Immer konstruktiv. Gott will was erreichen, um uns zu verwandeln in das Bild des Christus. So, das gilt nicht nur im persönlichen Bereich, sondern das gilt auch natürlich auch universal für Botschaften, weltgeschichtlich und weltheilsgeschichtlich. Ich hatte es eingangs schon gesagt, die Gerichtsbotschaft dürfen wir nicht verschweigen, liebe Geschwister. Und gleichzeitig gilt aber auch, es gibt keine Unheilsgeschichte. Die gibt es nicht. Es gibt wohl eine Heilsgeschichte. Weiß schon jemand die Losung für das nächste Jahr? Ja, da irgendwas mit Neu habe ich gehört. Sehr gut. Siehe, ich mache so manches neu. Nee, Moment mal. Siehe, ich mache alles neu, heißt es da. Scherz. Aber ab und zu ein Wake up, ja. Moment, ihr seid noch einigermaßen gut da. Echo ist gut, prima, freue ich mich. Es ist ja auch spannend. Also, wenn uns Gott eine Last aufs Herz legt, dann lasst uns diese Last aushalten. Er überfordert keinen. Als Boten, als Malachis, aber auch als Empfänger dieses Wortes. Es ist immer eine heilsame Last. So, es ließe sich so mancher Aspekt aus Vers 1 ausführen, doch wir sollten ja noch den Epilog bedenken. Epilog. Lasst mich noch quasi als Überleitung, als Parenthese noch ein paar grundsätzliche Hinweise geben, wenn wir jetzt als neutestamentliche Gemeinde, und die sind wir ja hier komplett, die da ist sein Leib nun, dass wir, wenn wir alttestamentliche Texte betrachten, das war ja jetzt kein Thema bei unserer letzten Predigtreihe, den neutestamentlichen Brief an die Thessalonicher, das trat das Problem ja nicht auf, aber jetzt, Gottes Offenbarung, nach meinem derzeitigen Stand der Erkenntnis sehe ich das so, Gottes Offenbarung ist nicht statisch. Heißt, ist wachstümlich, wächst, reift. Wir haben im Alten Bund, im Alten Testament bei Israel einen anderen Umfang, einen anderen Grad der Offenbarung als im Neuen Testament. Wir haben in den Evangelien einen anderen Grad und Umfang als in den apostolischen Briefen. Man spricht von einem sogenannten Offenbarungsfortschritt. Gott gibt nach und nach Preis. Je nachdem, wie er meint, wann manches richtig und wichtig ist. Also Offenbarungsfortschritt. Und deshalb, den muss man bedenken, dass es den gibt. Und deshalb müssen wir jetzt auch das Wort des Alten Testamentes, was ja auch Gottes Wort ist, was uns auch gegeben ist zum Nutzen und zur Mehrung unseres Gottvertrauens, müssen wir im Buch wie Malachi vom Neuen Testament her lesen. Es gibt einen alten Bund und einen neuen Bund, ist bekannt. Es gibt Israel als bleibendes Auswahlsvolk. Danke auch für die Gebetsgemeinschaft, dass Israel mal sehr selten in einer Gebetsgemeinschaft so bedacht wurde. Es ist der Augapfel Gottes, um den geht es. Darauf wartet die ganze Welt, dass Israel endlich sich dem Jesus hinwendet, was immer noch nicht geschehen ist. Wenn, dann sollten wir mehr unseren Fokus im Gebet auf das Volk Israel legen, dass es bald sein wird, durch Gerichte endlich den Jesus Christus zu erkennen als ihren Messias. Es gibt Gesetz und Evangelium. Das, liebe Anwesenden, ist nicht dasselbe. Gesetz und Evangelium ist nicht dasselbe. Und deshalb dürfen wir beides nicht einfach so gleichsetzen. Wir werden daher das Wort des Alten Testaments immer aus der Perspektive des Neuen Testamentes lesen. Wir werden uns fragen, was gilt uns, ja klar, als Gemeinde des Neuen Bundes gleichermaßen wie dem Volk Israel. Und wo besteht grundlegender heilsgeschichtlicher Unterschied zwischen dem Alten Bund und des mosaischen Gesetzes und Neuen Bund der Gnade Gottes, in der wir als Gemeinde Gottes heute leben? Noch einmal, vieles aus dem Alten Testament werden wir auf uns übertragen, haben wir auch gemacht in der zu Ende gehenden Reihe und anwenden können, damit es praktisch bleibt. Bei anderem zeigt sich aber doch ganz klar der Wesensunterschied zwischen Gesetz und der frohen Botschaft. Also, wenn ich dafür zitieren, einmal Johannes bringt es auf den Punkt, Johannes 1, wo es heißt, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit, die ist durch Jesus Christus geworden. Zitat Ende. Ganz klar, da haben wir auch diese Gegenüberstellung, wörtlich sogar. Und in diesen grundlegenden Unterschied sollten wir bei der Auslegung des Alten Testamentes immer beachten, auch beim Buch Malachi. Und wir uns fragen, was bedeutet das für uns jetzt als neutestamentliche Gemeinde? Denn ohne dieses, ich sag's mal, heilsgeschichtliche Lesen der Bibel geraten wir in nach und nach ein großes Durcheinander und viele, viele Widersprüche. Auch das war ein Grund, warum wir Malachi wählten. Heilsgeschichtliches Lesen muss geübt werden. Geht nicht so, geht nicht. Wie war das also? Was haben wir über das Buch Malachi behalten? Richtig, es enthüllt eine Serie von 6 Botschaften. Malachi verkündigt diese Botschaften in Gesprächsform als Rede und Gegenrede, ist bekannt. Er beginnt mit einer Aussage, übernimmt die als Fragen formulierten Einwände des Volkes, der Priester, und widerlegt sie dann. Alle 6 Botschaften enthalten solch einen Wortwechsel. Das nennt man dialektische Gesprächsführung. Worin zeigt sich denn Gottes Liebe zu uns? Womit haben wir deinen Namen verachtet? Womit sollen wir umkehren? Womit betrügen wir dich? Was haben wir miteinander beredet? Wider dich? Und wir haben auch schon festgestellt, diese Fragen, diese heuchlerischen Fragen, womit, warum, verstecken so die Unaufrichtigkeit. Wir lesen den Epilog. Er steht in Malachi 3, 22, 23, 24. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. 24. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Der Schluss unseres Buches zeigt uns den eigentlichen Zweck. Vers 22 betont die Verinnerlichung des mosaischen Gesetzes. Die Hinweise in den 6 Botschaften waren die spezielle Aufgabe der Propheten. Der 4 Großen, der 12 Kleinen. Alle Propheten waren von Gott legitimiert. Interpreten des mosaischen Gesetzes und auch Reformatoren des Volkes zu sein. Denn Israel wich seit etlichen Jahrtausenden immer mehr vom eigentlichen Sinn des Gesetzes ab. Das heißt, eine trifft so in den äußeren Formalismus. Jesus selbst verlangte genau dasselbe von den Juden, wenn er zu ihnen sprach, Johannes 5 muss es sein, meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt. Überraschenderweise auf einmal jetzt, Mose steht da. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose geglaubt hättet, so würdet ihr mir glauben, sagt Jesus. Denn er hat von mir geschrieben, wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Oh, was für ein Wort. Ne? Was für ein Wort aus Johannes 5. Und dachte, es ist leider doch genau der Punkt, um den sich alles dreht in der Geschichte der Juden. Ja? Sie konnten und sie können bis auf den heutigen Tag, besonders die frommen Juden, die anderen kümmert sich ja sowieso nicht, diese Sagen haben in der israelitischen Gesellschaft, die kümmert sich sowieso nicht, aber die frommen, die orthodoxen Juden, sie können beim Lesen der Tora, damaliges Alte Testament, die innere Christuslinie nicht finden. Sie können die innere Christuslinie nicht finden. Tragisch, ne? Sie liegt allerdings auch nicht greifbar auf der Oberfläche, sondern tief verborgen. Tief verborgen. Im Inneren. Als logische Konsequenz unter einer Hülle von Satzungen und Rechten. Und es muss ja nichts Neues sagen, aber solch ein Gesetz verlangt gründliches Nachdenken. Hier ist Verstand gefragt. Und subtiles Forschen nach den Tiefen, nach den tieferen Sinnen, nach den heilspädagogischen Sinnen. Tja, wie sprach der Auferstandene seinen beiden Wegbegleitern von Emmaus an, Jesus? Wie sprach er sie an? Er unterhielt sich ja mit ihnen. Und sie wussten immer noch nicht, wer der dritte Mann ist, der sie dazugesellt hat. Wie sprach er sie an? Ja, leider nicht schön, genau. Oh, ihr Unverständigen! Und dann noch weiter. Und im Herzen träge. Boah. Ich hätte vielleicht ihn auf die Schulter geklopft. Ihr habt schon etliches mitbekommen, aber direkte Frontale. Jesus kann so direkt sein, aber man versteht ihn gleich. An alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, ich wiederhole das nochmal, oh ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, Punkt. Ja, und er erklärte ihnen ja dann in allen Schriften das, was ihn selbst, den Christus, den Auferstand betraf. Lukas 24 ist das nachzulesen. Das heißt, dass der ehrliche Schriftforscher unbedingt auf die verborgenen Christuslinien stoßen muss. Dass Israel das nicht verstanden hat, war auch und ist seine Schuld. Ja, darunter leidet ja das auserwählte Volk auch. Mehr oder weniger es zu wissen. Soweit die menschliche Seite der Tragödie des Eigentums Volkes Gott. Paulus weist Gott sei Dank noch ergänzend auf die göttliche Sichtweise hin. Und ich rate eigentlich jeden, bleibt nicht nur bei der menschlichen Sichtweise stehen, irgendeiner Problematik eines Umstands, oder nicht nur auf der göttlichen, sondern versucht die Spannung auszuhalten, beides in einem stehen zu lassen. Nämlich die göttliche Seite ist, Paulus hat es geschrieben, wenn er den Korinthern erklärt, er spricht jetzt von seinem Volk, Paulus von seinem Volk, aber ihr Sinn ist verstockt worden. Verstockt worden. Bis auf den heutigen Tag, schreibt Paulus, bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des AT und wird nicht aufgedeckt, Paulus, Originalzitat, gedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Dann aber, ein göttliches Aber, wenn Israel sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Zitat Ende. Paulus schreibt diesen Brief etwa im Jahr 57. Bis heute hat sich an diesen Aussagen nichts, auch gar nichts geändert. Machen wir uns nichts vor. 2000 Jahre später, jedoch ein göttliches Aber gibt es. Es gibt jetzt ein göttliches Aber, das gibt eben doch optimistische, berechtigte Ausblicke. Im Übrigen, wie schnell überlesen wir in der Bibel scheinbare Füllwörter, sage ich mal, wie aber oder bis. Also bitte aufgepasst. Denn der Allmächtige bringt die verheißene Wende in seiner Heilsgeschichte. Ich habe nicht viel behalten vom Religionsunterricht, auch vom Auswendiglernen dieser 13 oder 12 Strophen bestimmter Paul-Gerhardt-Briefe. Die mussten wir beim nächsten Mal vortragen, unsere Religionslehrerin. Ich komme ja aus dem Württembergischen. Eins habe ich sehr gut behalten. Refrain. Denn alles Ding hat seine Zeit, Gottes lieb, in Ewigkeit. Reimt sich nicht nur gut, sondern das wusste schon Paul Gerhardt in einem seiner Lieder. Nehmt das mit als Takeaway nach Hause, wenn sonst nichts übrig bleibt. Denn alles Ding hat seine Zeit, Gottes lieb, in Ewigkeit. Also jetzt kommt noch der Epilog, der geht schnell. Und das ist das Letzte, was im Alten Testament gesagt wird, bevor etwa 430 Jahre des Schweigens kommen. Deswegen auch nochmal ein Grund, warum wir Maleachi gewählt haben, auch wenn es so viel auf den Geist geht. Ja, das Buch ist viel mehr wert, als man auf den ersten Blick denkt. Das sage ich mir zuerst. Er ist nämlich der letzte Brückenpfeiler im Alten Testament. Ein Brückenpfeiler und nicht der Schlusspunkt. Ein Brückenpfeiler. Ihr wisst ja, wie wichtig Brückenpfeiler, besonders bei Autobahnen, die inzwischen geworden sind. Ja. Intakte, meine ich mal. Bevor wir knapp ein halbes Jahrtausend später im Matthäus-Evangelium lesen, wie es weitergeht. Und dieser Brückenpfeiler hier ist ein Hinweis auf Mose. Er ist ein Hinweis auf Mose. Und Elia, die dezidiert hier in der endzeitlichen prophetischen Perspektive auftreten. Mose als Vertreter, sage ich mal, der Tora, des Gesetzes, und Elia als Repräsentant des Prophetismus in Israel, oder wie man es auch sagt. Dann wird gesagt, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt. Wir haben ja schon verhandelt hier in den letzten Wochen, dass dieser Elia, der Kommende, wer ist? Frage? Nicht so leise, ihr sagt es richtig. Ihr müsst dagegen ankämpfen. Der kommende Jesus, Johannes der Täufer. Johannes der Täufer. Ach, danke schön.
Ganz kurz. Ihr habt Verständnis dafür?
Also, da sagt unser Herr in Matthäus 11, dieser ist es, Johannes der Täufer, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor meinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Das steht auch in Maleachi 3, Vers 1. Und in Matthäus 11 sagt Jesus seinen Jüngern, wenn's ihr annehmen wollt, Doppelpunkt, er ist Elia, Johannes der Täufer, der kommen soll. Und da sind wir jetzt bei Maleachi 3, 23, das heißt, der Bote von Maleachi 3, 1 ist dieser Elia von Maleachi 3, 23. Das ist die gleiche Person. Das sagt unser Herr in Matthäus 11, glasklar. Und er deutet das hier auf Johannes den Täufer. Er ist Elia, der kommen soll. Er ist der Bote, der mir den Weg bereitet hat. Vielleicht nochmal anders gesagt, Johannes' Dienst war so vollkommen im Geiste und auch in der Kraft des zukünftigen Dienstes des Elia, dass in typischem Sinne wohl gesagt werden kann, Elia ist schon gekommen. Das könnte ich zumachen, aber das ist aber noch nicht alles. Wie so oft gibt es in der Heiligen Schrift, in der Auslegung, mehr als eine Ebene der Auslegung. Wir haben jetzt eine Ebene betrachtet. Es gibt zwei, drei andere Ebenen. Und da kommen natürlich wieder die Pralinen von Doro ins Spiel. Sie hat uns noch eine zweite Praline gegönnt, den Genießern des Heiligen Wortes, und noch eine dritte, Interpretationsmöglichkeit. Also, eine zweite Deutungsebene auch in dieser Elia-Prophetie, und deswegen haben wir gelesen oder gehört in Matthäus 17, wo der Herr Ausführungen macht, unmittelbar nach dem ganz starken Erlebnis auf diesem Berg der Verklärung. Er wird nicht genannt. Ein andermal gebe ich ihm Möglichkeiten, was ein Berg das ist. Das würde jetzt in Rahmen platzen. Zeitlichen Rahmen platzen. Wer ist dem Herrn auf diesem Berg begegnet? Rhetorische Frage, Mose und Elia. Wo sind wir wieder? Bei dem Propheten Maleachi. Merken wir, wie das alles so wunderbar miteinander zusammenhängt. Es ist irgendwie für mich zumindest faszinierend. Es ist faszinierend, ja. Und mit dem Hinweis auf Mose und Elia hört das Alte Testament auf. Und hier im Neuen Testament unterredet sich unser Haupt mit Mose und Elia über den Anbruch des Reiches Gottes, über den Weg, den Jesus hier auf Erden in der damaligen Zeit noch zu gehen hat, bis zum Kreuz und unmittelbar nach diesem Erleben auf dem Berg der Verklärung. Da lesen wir in Matthäus 17. Und die Jünger fragten ihn und sprachen, was sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Die Schriftgelehrten zitieren hier Maleachi 3,23. Vers 11. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt zwar und wird alle Dinge wiederherstellen. 12. Ich sagte euch aber, dass Elia schon gekommen ist und sie haben ihn nicht erkannt, sondern an ihn getan, was sie wollten. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden. 13. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. Tja, Johannes wurde enthauptet, der Christus wurde gekreuzigt. Und deshalb wird Elia noch einmal kommen. Er wird wiederkommen, um die Herzen zu prüfen im Hinblick auf den kommenden Messias, der dann nicht mehr in Niedrigkeit kommen wird, sondern in Herrlichkeit. Daher die Stelle aus Offenbarung 11. Also die Verheißung des kommenden Propheten Elia erfüllt sich zweifach. Erstens beim ersten Kommen Jesu in Niedrigkeit in der Person von Johannes der Täufer. Zweitens, beim nächsten öffentlichen sichtbaren Kommen Jesu erneut, möglicherweise durch das Auftreten der beiden Zeugen in Offenbarung 11. Ich persönlich halte viel dafür, dass die beiden Zeugen in der sogenannten zweiten Wehe während der ersten Hälfte der letzten Jahrwoche nach Daniel, Stichwort Drangsal Jakobs oder große Bedrängnis, Mose und Elia sein könnten. Konjunktiv. Sicher sagen kann ich das nicht. Aber so wie wir hier in Maleachi 3, 22 und 23 Mose und Elia zusammen genannt werden, so sind Mose und Elia zusammen mit unserem Herrn auf dem Berg der Verklärung. Und so könnte es sich bei den beiden Zeugen in den allerletzten Jahren dieses Zeitalters um Mose und Elia handeln. Doch lassen wir es offen. Offen lassen und ist auch nicht heilsentscheidend. Ist nicht heilsentscheidend. Wichtig ist, Elia soll dem Herrn ein Volk zubereiten, zurüsten. Und jetzt lesen wir im allerletzten Vers, dass er, also der Tag des Herrn, das große Gericht, des Zorns Gottes, dann hereinbricht, durch den neuen Elia eine durchgreifende Umkehr, eine Reformation, würde man sagen, eine Bekehrung des Überrestes des Volkes Israels stattfinden wird, nämlich er wird das Herz, interessante Bezeichnung jetzt, ein letzter Gedanke, er wird das Herz der Väter hinwenden zu den Kindern. Und das Herz der Kinder zu ihren Vätern. Wichtig ist die Reihenfolge. Wichtig ist die Reihenfolge. Diese, sag mal, von den, sag mal, dunkle Stelle in der Auslegung hat vielerlei Deutung erfahren, die ich jetzt nicht weiter erläutern möchte, weil sie zum besseren Verständnis nach meinem Dafürhalten nicht eigentlich beitragen. Die Wiederherstellung, von der ich auch schon mal vorher geredet habe, Israels durch Elia beginnt. Wo beginnt sie? Nicht schlecht, ja. Ich meine das jetzt etwas anders. In welchem Rahmen? Denk an Väter und Söhne. Wo beginnt sie? Wie nennen wir die kleine Keimzelle, menschliche Gesellschaft, Familie? Sie beginnt nicht durch große Proklamationen, Regierungserklärungen und Debatten, schlicht und einfach. In der Familie. Zweifach. Es geht letztlich dann aber in Folge um die Wiederherstellung des ganzen Volkes. Das wird hier auch deutlich gemacht. Auf, Zitat, auf das ich nicht komme und das Land schlage mit dem Bannfluch. Zitat Ende. Unter dem Land, in deutscher Übersetzung, ist jetzt nicht die Erde zu verstehen, sondern das Land Israel. Spezialausdruck Eres Israel. Es gilt also für das ganze Volk, aber es beginnt in der Familie. Und wir sollten einfach für uns als Eltern oder als Großeltern, überhaupt alle familiären Angehörigen, das Mandat unseres Herrn noch klarer wahrnehmen, dass wir unseren Kindern und überhaupt der heranwachsenden jüngeren Generation solchen Dienst tun. Wir Väter, wir Mütter, wir Opas, Omas, Onkels. Und sie so ausrichten und vorbereiten, und das ist wunderbar praktisch hier in unserer Gemeinde, Gott sei Dank, wie auch immer, so geschenkt. Und wir haben es angenommen als Aufgabe, so vorbildhaft auch ansteckend erzählen dürfen. Und ihr tut es ja hier in den Kindergottesdiensten und vielfältiger Weise weitergeben. Ja, hier beginnt es in der Familie und geht weiter in der Jesusfamilie. Das ist die zweite Deutung. Jesusfamilie, in der uns nicht Fleisch und Blut verbindet, sondern was noch viel, viel Wichtigeres ist, uns verbindet. Was verbindet uns denn dann in der Jesusfamilie? Und vertretend hier auf Erden? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Da können viel so wenig damit anfangen. Und das wird leider oft nicht so gesehen auch. Dieser geistliche Acker in der globalen Familie, bitte nicht nur ein paar Leute aufs Missionsfeld schicken, einen Obolus geben, das ist zu wenig, sage ich mal. Das ist nicht total Hingabe. So, ja, entscheidend ist aber weder Mose noch Elia. Entscheidend ist, ja, Jesus, Jesus, unser Herr. Tja, das AT endet jetzt hier im Malachi 3 mit der Ankündigung dieses Wegbereiters des Messias und das Neue Testament. Das endet allerdings mit der Ankündigung, auf die letzte Seite gehe ich, der ganzen Bibel, macht eine Ankündigung des Kommens unseres Herrn. Wir reden ja vom dritten Advent, das dritte Kommen. Wir reden vom Kommen. Wir warten darauf. Und so endet, das steht noch aus, und so endet das Neue Testament mit diesen wundersamen Worten aus Offenbarung 22, Vers 20, wo unser Herr spricht, ja, ich komme bald. Oder anders übersetzt, genauer im Griechischen, ja, ich komme schnell. Man kann beides stehen lassen. Und die Gemeinde antwortet, komm. Herr Jesus. Und das ist, ihr Lieben, ihr Geschwister, ihr Heiligen, das ist die Perspektive, in der wir heute leben. Herr Jesus, komme bald. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, du warst ehe wir waren. und kannst auch ohne uns sein. Wir aber sind von dir völlig abhängig und können nicht sein ohne dich. So ist es. Ja, mein Gott, genau so ist es. Deshalb schenke mir immer wieder auch das ganze Ja zu meinen Geschwistern, den geistlichen Geschwistern, der Familie Jesu. Ich möchte mich neu freuen an ihrer Originalität, auch hier im Raum, an ihren Begabungen, ihre Schwächen und auch Fehler, die sollen für mich ein Spiegel meiner eigenen Unzulänglichkeit, meiner eigenen Grenzen sein. Hilf mir, sie nicht zu verurteilen, sondern wert zu schätzen, sie immer zu segnen und für sie zu beten, statt zu nörgeln und zu meckern. Hilf mir dabei. Schenke mir das gute Wort für sie und ein offenes Ohr. Lass mich bitte, o Herr, nicht vergessen, dass sie ja dein Tempel, dein heiliger Tempel sind. Hilf mir zu vergeben, den ersten Schritt zu tun, immer wieder aufs Neue. Oh, wie schwer ist das, ja, wo sie vielleicht auch noch so verletzend sind, und hilf mir, sie geduldig auszuhalten, wo sie mir mit ihrer Art auf die Nerven gehen. Herr, dein Geist decke befreiend auf, bitte, bitte, wenn ich meine eigene Ehre suche, und du tust es immer wieder, Gott sei Dank, denn du bist treu, grenzenlos treu, unfassbar treu, in dieser deiner Art, ganz anders als wir. Amen.